NDR Info. Themen des Tages.
Wintersturm Elli ist abgezogen, doch wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, das Winterwetter in Norddeutschland, das bleibt erstmal. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert arktische Kälte und währenddessen, da läuft so langsam der Verkehr auf der Schiene im Norden wieder an. In dieser Sonderausgabe der Themen des Tages hier auf NDR Info wollen wir mit Ihnen auf die aktuellen Entwicklungen im Norden blicken. Am Mikrofon an diesem Sonntagmittag ist Anna Lubeckmann. Hallo. Und wir schalten direkt zu Beginn zu unserem Kollegen Thomas Stahlbeck. Er beobachtet für uns die Lage in Niedersachsen. Thomas, wie ist denn aktuell der Stand der Dinge am Hauptbahnhof in Hannover? Da gab es ja zuletzt sehr viele Ausfälle und sehr viele gestrandete Reisende.
Ja, es sind einige Reisende da. Mittlerweile hat sich die Stimmung hier auch gebessert. Es fahren nämlich einige Züge. Immer noch stehen aber viele Absagen auf der Infotafel. Wenn man dann so in die Bahn-App schaut, gefühlt jeder zweite Fernzug fährt. Aber es gibt natürlich auch Verspätungen. Am Infoschalter ist wenig los. Die Bahn hatte ja auch gesagt, Zugbindung ist bis Montag aufgehoben. Nicht unbedingt mit uns fahren. Also man kann das Ticket auch später nutzen, weil man es bis vergangenen Mittwoch gekauft hatte. Was jetzt wieder geht, das sind die vier Hauptstrecken, sowohl auf Nord-Süd-Richtung, also Hamburg, Richtung Hamburg oder Frankfurt, als auch auf der Ost-West-Strecke Richtung Berlin oder Ruhrgebiet. Nicht jeder geplante Zug fährt. Auf einigen Strecken hat die Bahn auch das Tempo gedrosselt, sodass hier Anschlusszüge mitunter nicht erreicht werden können. Betroffen unter anderem die Strecken Köln, Frankfurt, Würzburg sowie Wolfsburg, Berlin. Im Regionalverkehr gibt es noch deutliche Einschränkungen und im Laufe des Tages sollen aber wieder Züge Richtung Dänemark und die Niederlande fahren.
Bahnchefin Paller, die war ja am Mittag in Hannover und hat sich geäußert. Welche Botschaft hatte sie denn im Gepäck?
Eine erwartbare, würde ich mal sagen. Sie hat erstmal den Reisenden für ihre Geduld gedankt und den Mitarbeitern fürs fleißige Räumen. Paller sprach von einer sehr dynamischen Lage. Die Bahnteams hätten rund um die Uhr versucht, die Strecken frei zu bekommen. Problem war nur, hatten sie eine Strecke frei, ist die gleich wieder zugeweht. Also da mussten die Teams dauernd von vorn wieder anfangen. Insgesamt habe die Bahn 15 Aufenthaltszüge zur Verfügung gestellt. Auf Fragen nach dem Informationschaos, was ja teilweise am Bahnhof in Hannover geherrscht hat, antwortete die Bahnspitze in Hannover eher ausweichend. Wenn die derzeitige Lage vorbei sei, dann werde man alles nachbesprechen, auch was man vielleicht beim nächsten Mal verbessern könne.
Okay, aber vielleicht die wichtigste Frage für alle Reisenden, für alle Pendler: Wann rollt denn der Bahnverkehr im Norden wieder komplett nach Plan?
Voraussichtlich Dienstag, hieß es am Mittag. So lange bleibt auch der Krisenstab bei der Bahn noch aktiv, denn morgen wird wieder Neuschnee erwartet und in der Nacht nochmal knackige Minusgrade. Das zweite Problem, was die Bahn hat, sind die einfrierenden Weichen. Das passiert auch immer wieder. Die Verantwortlichen hoffen aber, dass das Unwetter morgen dem Bahnverkehr dann nicht allzu viel anhaben kann. Aber schlauer entscheiden ist auf dem Platz, sagt der Fußballer da.
Nicht nur der Bahnverkehr, der ist ja wetterbedingt in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Zuletzt teilweise galt und gilt das ja auch für die Fähren. Wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge in Niedersachsen?
Ja, die Häfen zu den Inselfähren sind inzwischen so gut es geht einigermaßen vom Schnee freigeräumt. Aber wir haben weiter Wind aus östlicher Richtung. Das heißt, der Wind drückt das Wasser von der Küste weg aus der Fahrrinne. Da sind dann die tideabhängigen Inseln betroffen. Heute geht nach Wangerooge und Jüst gar nichts. Morgen kann es auch wieder Fahrplanänderungen geben. Das betrifft dann vor allem die vielen Handwerker, die jetzt in der urlauberarmen Zeit da arbeiten müssen. Und auch die Inselflieger starten heute nicht. Morgen ist noch unklar.
Schauen wir noch mal gemeinsam in den Harz. Dort sind die Skipisten nach viel Wind wieder geöffnet.
Ja, und das ist dann die schöne Seite des Winters. Da ist auch eine Menge los. Sonnenberg, Wurmberg, Boxberg. Im Harz sind die Abfahrten wegen des vielen Neuschnees in einem perfekten Zustand. Ski- und Rodelfans kommen hier auf ihre Kosten. Auch die Langlaufloipen sind gespurt. Bei teilweise herrlichstem Sonnenschein ist richtig was los. Um die höher gelegenen Straßen zu erreichen, werden natürlich Schneeketten empfohlen. Die braucht man da schon. Wenn Sie es etwas ruhiger mögen, dann gibt es auch die Chance für eine kleine Wanderung in der Lüneburger Heide oder im Weserbergland. Aber Vorsicht da in den Wäldern, denn die Förster warnen aufgrund der Schneelast immer wieder noch vor runterfallenden Ästen.
Okay, und schauen wir noch mal zuletzt auf die Wetteraussichten. Wie sieht's denn aus für die kommenden Tage in Niedersachsen?
Also heute Nacht wird es noch mal richtig kalt mit Schnee. Morgen früh wird es dann noch mal richtig kritisch, vor allem im Nordwesten zwischen Elbe und Weser. Da kommt von Westen her gerade im Berufsverkehr wahrscheinlich zwischen 6 und 8 heftiger Eisregen rein. Nördliches Emsland, Ostfriesland, Friesland, Wilhelmshaven. Da könnte es wieder Schulausfälle geben. Bislang ist noch nichts abgesagt. Und vor allem wird es wohl sehr rutschig auf den Straßen. Danach schneit es dann wieder. Also eine gefährliche Mischung immer hin und her. Ab Mittag sollte dann das Schlimmste durch sein, dann wird's mild und ab Dienstag ist dann, ja, soll man sagen, endlich Tauwetter.
Einschätzungen und Informationen waren das live von unserem Reporter im niedersächsischen Ammerland, Thomas Stahlberg. Und er sagte es gerade, der Winter hat ja, so sagt man es, auch seine schönen Seiten. In Hamburg zum Beispiel an der Außenalster, da begeistern viele kleine, liebevoll gestalteten Schneemänner auf der Brüstung einer Brücke die Menschen. Und in Schleswig-Holstein, da haben die Menschen die Schlitten und Ski rausgeholt. Doreen Pelz war heute Vormittag in Haseldorf im Kreis Pinneberg unterwegs und hat von dort mit Tagesschau 24 gesprochen. Moderator Karl-Georg Salzwedel hat sie unter anderem gefragt, wie die Menschen mit der nicht ganz so selbstverständlichen Schneesituation eigentlich umgehen.
Also die sind sehr gelassen und freuen sich größtenteils eben darauf, dass es endlich mal etwas weißer ist hier bei uns im Bundesland. Zum Beispiel ist gestern kurzerhand in Pinneberg bzw. in Elmshorn ein kleiner Biathlon auf die Beine gestellt worden. Da hat ein Sportverein die vereiste Fläche eines Fußballfeldes genutzt und hat da die Leute mit einem Schlitten im Kreis laufen lassen. Dann wurde mit Schneebällen auf Dosen geworfen. Also so ein Biathlon à la Schleswig-Holstein. In Burg in Dithmarschen, da ist gestern Abend auch noch eine Rodelnacht gemacht worden. Also man macht hier wirklich einfach das Beste daraus. Und alle die, die einen Schlitten haben, die holen den jetzt natürlich in diesen Tagen raus, fahren durch die Wälder, fahren die Deiche runter. Also man genießt es sozusagen, dass hier endlich auch mal ein bisschen eine weiße Pracht liegt.
Doreen, lass uns noch kurz auf die Straßen schauen in Schleswig-Holstein. Wie ist die Lage dort für die Autofahrer?
Also die waren natürlich am Freitag, als hier viel Schnee und viel Schneeverwehungen angekommen sind, vor allen Dingen auf den Nebenstraßen schon etwas schwieriger. Die Hauptstraßen waren zum Großteil eben frei. Auch heute ist es noch so, dass man auf den Hauptverkehrsstraßen sehr, sehr gut durchkommt. Die Nebenstraßen, da kommen die Autobahnen bzw. die Meistereien der Orte nicht so gut hinterher, um das dann eben freizuräumen. Da ist es durchaus eben noch glatt. Wir haben heute Morgen hier zum Teil bis zu minus 10 Grad, also auch gestern hat es da ja ein bisschen angetaut. Das ist schon oft an der einen oder anderen Stelle rutschig, aber von Schneeverwehungen und so weiter ist im Moment keine Rede mehr. Das hat sich tatsächlich beruhigt bei uns und die Autobahnen sind frei.
Soweit Schilderungen von unserer Reporterin in Schleswig-Holstein, Doreen Pelz, im Gespräch mit Tagesschau24-Moderator Karl-Georg Salzwedel. Und er hat außerdem mit Stefan Labs aus der ARD-Wetterredaktion gesprochen. Heute ist es ja mancherorts noch klirrend kalt. Doch das ändert sich in den nächsten Tagen. Für Niedersachsen haben wir ja gerade schon einen kleinen Überblick gehört. Aber wie sieht's beim Rest aus? Das fragen wir den Experten. Also, worauf müssen wir uns einstellen?
In der kommenden Nacht erreicht uns von Benelux und Frankreich ein neuer Tiefausläufer vom Atlantik. Das ist eine sogenannte Warmfront. Und Warmfront bedeutet, sie hat sehr milde Luft im Gepäck. Und da ist auch noch mal ein bisschen Wind mit dabei. Das heißt, die milde Luft, die kommt auch ziemlich zügig zu uns herein. Ja, und dann haben wir eben diese Gemengelage. Am Boden kalt. Die kommende Nacht wird noch mal verbreitet frostig in ganz Deutschland. Und da kann es dann eben sein, dass Regen aufgefrorenen Boden trifft. Da haben wir es dann also entsprechend mit einer neuen, hochwinterlichen und brisanten Lage zu tun.
Gefrorener Boden und Regen, das ist keine gute Kombination. Wer morgen vor die Tür muss, was rätst du denen?
Auf jeden Fall aufpassen, sehr vorsichtig sein. Wenn es geht, zu Hause bleiben. Es ist nicht übertrieben, weil die Lage, die ist wirklich brenzlig. Das ist eine Glatteislage, die uns da morgen bevorsteht. Die Front zieht im Laufe der Nacht zu uns herein. Wie gesagt, zuerst die westlichen Landesteile betroffen. Emsland, Rheinland, Ruhrgebiet, Münsterland, runter bis nach Rheinland-Pfalz und zum Saarland. Dort zuerst vielleicht noch etwas Schnee, der geht aber schnell in gefrierenden Regen über, zum Teil Eiskörner. Es kann also sofort spiegelglatt werden. Zum Teil herrscht Luftfrost, deswegen der Regen, der fällt, der friert auch sofort an sämtlichen Oberflächen fest. Und das arbeitet sich weiter vor. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr sind dann weite Teile Niedersachsens betroffen. Ostwestfalen, Lippe bzw. generell Westfalen, der Westen Hessens. Im Laufe des Vormittags ist die Landesmitte dran. Richtung Nachmittag dann auch mehr und mehr der Osten Deutschlands. Und da rückt dann aber von Westen her langsam die mildere Luft nach. Dort beruhigt es sich dann auch Stunde um Stunde. Also morgen Nachmittag, morgen Abend im Berufsverkehr ist dann in der Westhälfte wieder alles gut. Da ist nicht mit Glätte zu rechnen. Dafür dann aber wiederum in der Osthälfte Deutschlands, weil dort herrscht noch Dauerfrost. Dann ist die Front dorthin unterwegs. Also nochmal kurz zusammengefasst. Regen, aufgefrorenen Boden, aufgefrorene Oberflächen. Gefährliche Situation.
Stefan, lass uns zum Schluss noch mal vorausblicken auf die kommenden Tage ab Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Ist dann in der nächsten Woche die nächste Kältewelle in Sicht oder wie entwickelt sich das Wetter?
Nein, tatsächlich nicht. Also all diejenigen, die momentan tatsächlich geplagt sind von Schnee, von Glätte, von Verkehrsbehinderungen, sei es bei der Bahn oder auf der Straße, die können vor allem ab Dienstagnachmittag dann wirklich aufatmen. Der Dienstagvormittag wird im Osten Deutschlands vielleicht noch mal kritisch. Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg bis nach Sachsen, da kann es nochmals zu gefrierendem Regen oder gefrierendem Sprühregen mit Glatteis kommen. Spätestens aber am Dienstagnachmittag ist die kalte Luft dann auch dort ausgeräumt, zieht sich nach Polen zurück. Und dann haben wir tatsächlich den gesamten Rest der kommenden Woche eher ruhiges Wetter, relativ mildes Winterwetter, tagsüber Plusgrade, nachts eher Frost, vor allem in den höheren Lagen. Also dann ist das Thema Glätte und das Thema Schnee erst einmal vorbei.
Einschätzungen von Stefan Labs aus der ARD-Wetterredaktion. Soweit also der Überblick zum Wetter in den Themen des Tages hier auf NDR Info. Und wir blicken jetzt in den Iran, wo erneut unzählige Menschen auf die Straße gegangen sind. Sie erheben ihre Stimme gegen das Regime. Nach Angaben von Aktivisten ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 100 gestiegen. Unser Korrespondent für die Region ist Uwe Lüb und er fasst die Entwicklungen zusammen.
Beobachter einer US-amerikanischen Denkfabrik sprechen von einigen Dutzend Demonstrationen landesweit. Es waren jedoch offenbar weniger als an den Abenden davor. Informationen fließen nur spärlich über Satellitenverbindungen. Das Internet im Iran ist weiterhin blockiert. Es ist seit dem späten Donnerstagabend unterbrochen. Telefonverbindungen sind nur inländisch möglich. Die Zahl der bei den Demonstrationen Getöteten steigt weiter an. Die Menschenrechtsorganisation RANA spricht von 116. Nach einzelnen, nicht überprüfbaren Berichten aus Krankenhäusern im Iran liegt die Zahl der Opfer deutlich höher. In Videos sind in einer Halle aufgebahrte Leichen zu sehen. Angehörige versuchten, sie zu identifizieren. Das Regime geht offenbar mit zunehmender Härte gegen Protestierende vor. Inzwischen sprechen Regimevertreter von Terroristen statt von Randalierern. Bei den Demonstrationen sind in den vergangenen Tagen auch Moscheen und Verwaltungsgebäude in Brand gesetzt worden. Der im US-amerikanischen Exil lebende Sohn des früheren Schahs, Reza II., hat Iranerinnen und Iraner aufgerufen, weiter auf die Straßen zu gehen. Sie sollten die Innenstädte besetzen. Zudem sollten Arbeiter vor allem in Schlüsselbranchen wie der Öl-, Gas- und Energieindustrie streiken, um das Regime in die Knie zu zwingen. US-Präsident Trump hat seine Unterstützung der Demonstrierenden im Iran bekräftigt. Ein US-Beamter sagte dem Wall Street Journal, die US-Regierung habe über mögliche Luftangriffe auf militärische Ziele im Iran gesprochen. Eine Entscheidung gibt es offenbar nicht. Ein Militärschlag sei noch nicht vorbereitet worden. Derzeit gäbe es keine Anzeichen für einen bevorstehenden Angriff auf den Iran, hieß es. Der Vorsitzende des iranischen Parlaments, Ghalibaf, hat die Drohung erneuert, wonach der Iran auf einen US-Angriff mit Gegenschlägen reagieren werde. US-Stützpunkte in Ländern der Region seien dann legitime Ziele. Auslöser der aktuellen Protestwelle im Iran ist die schlechte wirtschaftliche Lage. Ende Dezember haben zunächst Händler in Teheran dagegen demonstriert. Anschließend haben sich die Proteste auf das ganze Land ausgeweitet und richten sich inzwischen gegen das Regime.
Uwe Lüb war das über die Proteste im Iran. Wieder sind bei Luftangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen Ende der Woche mehr als 10 Menschen ums Leben gekommen, trotz einer geltenden Waffenruhe. Die humanitäre Lage verschlimmert sich weiter, auch wenn das kaum noch möglich scheint. Stürme und Regen setzen den Menschen zusätzlich zu. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, klagen jetzt 37 internationale Hilfsorganisationen, dass Israel ihnen die Lizenz entzogen hat. Das heißt, seit Anfang Januar können sie nach eigenen Angaben keine Mitarbeiter aus dem Ausland oder medizinische Hilfsgüter nach Gaza schicken. Betroffen ist auch Ärzte ohne Grenzen. Bettina Meyer berichtet. Wann der Patient das letzte Mal beim Arzt war, fragt Dr. Fayez Al-Barawi, die Mutter des 10-jährigen Mohammed. Sie schüttelt den Kopf. Der Arzt aus Beit Lahia im Gazastreifen arbeitet in einer Klinik in Gazastadt, die von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen betrieben wird. Mohammeds Mutter erzählt, dass sich ihr Sohn schon Ende November beim Spielen in Trümmern den Arm gebrochen hat, der notdürftig geschient wurde. Du ziehst diese Schiene an, okay? Und dann hältst du den Arm hoch, verstehst du? Barawi lagert Mohammeds Arm hoch. Als Arzt, der in Gaza lebt, kann er Patienten noch helfen. Seine Kollegen aus dem Ausland, die ihn sonst unterstützen, haben es seit Januar schwer, in den Gazastreifen zu kommen. Israel hat Ärzte ohne Grenzen und 36 weiteren internationalen Hilfsorganisationen die Lizenz entzogen. Sie dürfen keine Mitarbeiter nach Gaza entsenden und keine Hilfsgüter einführen. Barawi schildert die Folgen. Wenn der Patient Schmerzmittel braucht und er sie draußen kaufen will, findet er sie nicht. Oder sie sind völlig überteuert. Wenn Ärzte ohne Grenzen hier die Arbeit einstellen muss, schneidet das sehr viele Patienten von medizinischer Versorgung ab. Verletzungen, die nicht behandelt werden, können lebenslange Folgen haben. Damit die internationalen Hilfsorganisationen erneut eine Lizenz erhalten, fordern die israelischen Behörden detaillierte Angaben über Mitarbeiter, Finanzierung und Aktivitäten, damit Hilfen nicht in die Hände von Terroristen fallen. Solche Forderungen aber untergraben die Unabhängigkeit humanitärer Organisationen, betont Ärzte ohne Grenzen. Es bleibe unklar, wie die Daten verwendet, gespeichert oder weitergegeben werden, so ein Sprecher. Fadi Al-Matoun ist der medizinische Leiter von Ärzte ohne Grenzen in Gaza. Seit dem letzten Waffenstillstand versuchen wir, unsere Arbeit in Gaza-Stadt mit mobilen Kliniken auszuweiten, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Wir sind auf die Unterstützung von Freiwilligen aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Spanien angewiesen. Sie helfen uns, Verbrennungen, chronische Krankheiten und psychische Erkrankungen zu behandeln und Kinder auf die Welt zu bringen. Viele Organisationen hätten schon seit Monaten keine Hilfsgüter mehr nach Gaza bringen dürfen, klagt die britische NGO Oxfam. Mit dem Entzug der Lizenzen würde diese Praxis jetzt formalisiert. Fayez Al-Barawi besucht weiter Patienten. Besonders häufig seien Verbrennungen, zum Beispiel durch das Kochen am offenen Feuer, sagt der Arzt. Besonders bei Kindern gibt es Verbrennungen, die, wenn man sie nicht richtig behandelt, Probleme verursachen. Im schlimmsten Fall können sie zum Tod führen. Nach UN-Angaben haben mehr als ein Viertel der Familien in Gaza immer noch nur eine Mahlzeit pro Tag. Wegen der Winterstürme bräuchten außerdem mehr als 1 Million Menschen bessere Zelte.
Hilfsorganisationen bemängeln den fehlenden Zugang nach Gaza, Bettina Meyer berichtete. Die Beziehungen Europas zu den USA werden immer schwieriger. Die vergangene Woche hat es erneut gezeigt, die US-Intervention in Venezuela und die Ansprüche der Trump-Regierung auf Grönland setzen die jahrzehntelange enge Partnerschaft mit den USA massiv unter Druck. Offen sprechen einige in der Bundesregierung mittlerweile von einer so wörtlich Auflösung des transatlantischen Verhältnisses. Vor diesem Hintergrund reist Außenminister Wadephul heute in die USA, um dort Gespräche mit seinem amerikanischen Kollegen Rubio zu führen. Ruth Kirchner aus dem ARD-Hauptstadtstudio analysiert die komplizierten transatlantischen Beziehungen.
Wie umgehen mit den USA? Kritik offen ansprechen oder Präsident Trump lieber nicht verärgern? Am Ende einer turbulenten Woche stellt sich die Frage drängender denn je. Der umstrittene US-Angriff auf Venezuela, die unverhohlenen Drohungen gegenüber Grönland, Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD, der am Montag auch Termine in den USA hat, spricht von dramatischen Umbrüchen.
Wenn wir sehen, wie das transatlantische Verhältnis, das immer ein fester Bestandteil auch unserer Außen- und Sicherheitspolitik war, sich auflöst und sich in der Auflösung befindet, dann kann es nur eine Konsequenz geben. Wir ziehen jetzt in Europa die richtigen Schlüsse daraus. Wir sorgen für unsere europäische Souveränität.
Ein Verhältnis in Auflösung? Ein Europa künftig vielleicht ohne die USA als Partner? Ganz so weit will der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer nicht gehen. Aber auch er räumt ein, das Verhältnis ist schwieriger geworden.
Nichtsdestotrotz bleiben die Vereinigten Staaten von Amerika für uns ein ganz zentraler Partner in allen relevanten politischen Fragestellungen.
Ein zentraler Partner, aber vielleicht nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten der wichtigste Verbündete. Klar ist, ohne die USA ist die NATO nicht denkbar. Ohne die USA stünde Europa derzeit weitgehend ohne atomaren Schutz da. Auch für eine Friedenslösung für die Ukraine sind die USA extrem wichtig. Ein Dilemma für die Bundesregierung, das CSU-Chef Markus Söder in Klosterseeon so beschreibt.
Ohne Amerika geht nichts. Aber wir können uns auch nicht von Amerika alles mit uns machen lassen. Wir brauchen da schon auch Partnerschaft auf Augenhöhe.
Doch von einer Partnerschaft auf Augenhöhe kann keine Rede mehr sein. In der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA kommt Europa zwar noch als Wirtschaftspartner vor, nicht aber als Wertepartner. Zwischen den Machtansprüchen Russlands und denen der USA drohen Deutschland und Europa auf der Strecke zu bleiben. Der Bundespräsident warnt gar vor einer Welt, die sich in eine Räuberhöhle verwandelt, in der ganze Länder wie das Eigentum weniger Großmächte behandelt werden. Ähnlich argumentiert Kanzler Friedrich Merz, etwa im Dezember im Bundestag.
Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird. Wir sind kein Spielball von Großmächten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Doch um nicht zum Spielball zu werden, braucht es mehr europäische Einigkeit und mehr europäisches Gewicht, etwa in Verteidigungsfragen. Und es braucht klare Strategien für den Umgang mit den USA. Für Außenminister Johann Wadephul von der CDU wird seine Reise nach Washington damit zu einem Balanceakt. Es geht darum, die USA in Sachen Ukraine an Europas Seite zu halten, für die transatlantische Partnerschaft zu werben, selbst mit einer US-Regierung, die ihre eigenen Interessen oft über alles andere stellt. Und es geht darum, den USA Grenzen aufzuzeigen. Grönland ist Teil von Dänemark, betonte Wadephul bei einem Besuch in Litauen.
Und da Dänemark der NATO angehört, wird auch Grönland prinzipiell von der NATO zu verteidigen sein. Und wenn es dort weitere Erfordernisse gibt, die Verteidigungsanstrengungen bezüglich Grönlands zu verstärken, dann werden wir das im Rahmen der Allianz miteinander zu besprechen haben.
Klare Kante gegenüber den USA ist das nicht. Eher wohl der Versuch, gemeinsame Interessen zu betonen. In Washington kann Wadephul damit bei seinem Amtskollegen Marco Rubio auf ein offenes Ohr hoffen. Doch die Bundesregierung weiß auch, letztlich kommt es auf US-Präsident Trump an. Und der bleibt, Partnerschaft hin oder her, unberechenbar.
Ruth Kirchner über die Beziehungen zwischen Europa und den USA. Der VfL Wolfsburg muss heute zum denkbar schwierigsten Spiel in der Fußball-Bundesliga antreten. Die Niedersachsen sind beim FC Bayern zu Gast. Und damit sind wir beim Sport mit Ina Kast.
Das ist meist eine bittere Erfahrung für die Wolfsburger. Sie haben aus den vergangenen 20 Bundesligaspielen gegen die Bayern gerade mal 2 mickrige Punkte geholt. Auch in dieser Saison sind die Bayern wieder sehr stark. VfL-Trainer Daniel Bauer konzentriert sich aber voll auf seinen Job und will sich von großen Namen wie Harry Kane oder Manuel Neuer heute nicht verunsichern lassen.
So viel darf ich verraten. Ich bin jetzt kein wirklicher Bayern-Fan, also ganz neutral formuliert. Deswegen, da würde ich also nicht auf Autogrammjagd gehen. Das können die Spieler vielleicht machen nach einem erfolgreichen Spiel. Trikottausch gehört dann teilweise dazu. Aber da bin ich in meiner Rolle als Cheftrainer dann doch fokussiert auf unsere Aufgabe.
Und das muss man klar festhalten. Seit Daniel Bauer als Cheftrainer bei den Wolfsburgern übernommen hat, läuft es für den VfL wieder deutlich besser. Und wer weiß, vielleicht gibt es heute die große Überraschung, sprich Wolfsburgs ersten Sieg gegen die Münchner seit fast 11 Jahren. Das Spiel von Werder Bremen gegen Hoffenheim ist ja wegen des Winterwetters an diesem Spieltag ausgefallen. Die Bremer haben das Wochenende aber genutzt. Werder hat den Stürmer Jovan Milošević verpflichtet. Der junge Serbe kommt vom VfB Stuttgart und wird bis zum Sommer von den Bremern ausgeliehen. Olaf Rathje.
Der 20-jährige Mittelstürmer gilt als großes Talent und wird nun bis zum Ende der Saison an der Weser spielen. Zuletzt war der Angreifer am Partizan Belgrad verliehen, wo er 19 Tore in 30 Spielen erzielte. Die Konkurrenzsituation beim VfB Stuttgart wäre dennoch zu groß gewesen. Deshalb nun der Leihwechsel nach Bremen. Hier freut sich vor allem Trainer Horst Steffen auf den 1,90 Meter großen Neuzugang, weil dieser so wörtlich sehr gut passe zur Art und Weise, wie Fußball spielen wolle. Ob Milošević bereits übermorgen beim Spiel in Dortmund sein Debüt geben kann, ist allerdings noch offen. Zuletzt musste er aufgrund einer gebrochenen Hand pausieren.
Eine gebrochene Hand wäre für Handballer fatal. In 4 Tagen beginnt die Europameisterschaft der Männer. Diese Woche haben sich die DHB-Männer mit einem Sieg in Kroatien viel Selbstvertrauen geholt. Heute Abend geht es bei der EM-Generalprobe wieder gegen die Kroaten, allerdings in Hannover, Daniel Neuhaus.
Deutschlands Handballer wollen weiter Fahrt aufnehmen. Nach der wetterbedingten Rückreiseirrfahrt vom Test in Kroatien soll beim Rückspiel in Hannover alles nach Plan laufen. Vor allem sportlich. Ein Sieg zum Abschluss der Vorbereitung auf die Europameisterschaft ist das klare Ziel. Bundestrainer Alfred Gislason will deshalb bei der EM-Generalprobe auf personelle Experimente verzichten. Mit der bestmöglichen Aufstellung soll Vize-Weltmeister Kroatien zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage besiegt werden. Fürs gute Gefühl und fürs Selbstvertrauen vor dem Beginn einer Europameisterschaft, die das deutsche Team von Beginn an fordern wird. Erster Gegner bei der EM ist am Donnerstag Österreich.
Anwurf ist dann heute Abend um 18.05 Uhr. Der deutsche Basketballnationalspieler Dennis Schröder ist von der nordamerikanischen Profiliga für 3 Spiele gesperrt worden. Das hat die NBA heute mitgeteilt. Hintergrund ist, wie es heißt, eine Konfrontation und ein Schlagversuch. Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, dass Schröder nach der Niederlage seines Sacramento-Teams gegen die Los Angeles Lakers mit Superstar Luka Doncic aneinander geraten sein soll.
Und das war der Sport in den Themen des Tages auf NDR Info mit Ina Karst. Es ist gleich 2:30 an diesem Sonntagnachmittag und hier folgen gleich die Nachrichten. Ein Überblick zum Winterwetter und dessen Auswirkungen finden Sie übrigens jederzeit online auf ndr.de und auch in einer weiteren Sonderausgabe der Themen des Tages auf NDR Info um 16:30 Uhr.